Herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Podcast-Reihe des Dietz Verlags. Jalla Deutschland, wir müssen reden. Gastgeberin Suat Lambrubal ist Beamtin in der Ausländerbehörde, Dozentin für interkulturelle Kompetenz und Autorin des Buches Jalla Deutschland, wir müssen reden. Im Podcast spricht sie mit ihren Gästen über Integration, Migration und Rassismus in Deutschland und zeigt, wie es besser gehen könnte. Heute mit Mo Asumang, Filmregisseurin und Produzentin, Journalistin, Autorin und Schauspielerin. Sie beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit Rassismus und engagiert sich auf vielfältige Weise als Botschafterin gegen Rassismus. 2019 erhielt sie für ihr Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande. Viel Spaß beim Zuhören.
So, herzlich willkommen da draußen alle Hörerinnen zu einer neuen Folge Jalla Deutschland, wir müssen reden, der Podcast rund um die Themenfelder Rassismus, Diskriminierung, Toleranz und Demokratie hier in Deutschland. Ich bin super froh über den heutigen Gast, den ich für diesen Podcast gewinnen konnte. Eine sehr wichtige Stimme in dem Themenfeld rund um diesen Podcast. Mo Asumang, das würde wahrscheinlich diesen Podcast sprengen, wenn ich sagen würde, was du alles tust. Das Wichtigste ist, sie ist Autorin, Regisseurin, Moderatorin. Vielleicht um nur auf zwei wichtige Projekte hinzuweisen. Einmal das Buch Mo und die Aria, Allein unter Rassisten. Ein ganz, ganz wichtiges Buch, das sehr viel kontroverse Diskussionen ausgelöst hat. Und natürlich der Dokumentarfilm Die Aria 2014 erschienen, in dem du einfach nochmal konfrontativ mit Menschen gesprochen hast, die ja, wir, glaube ich, Rassisten und Neonazis nennen können. Eine Methode, über die wir heute diskutieren werden, und ich freue mich erstmal total, dass du mein Gast bist, und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, liebe Sue, ich freue mich auch, dass ich hier bin, und danke, dass du das machst, Jalla, wir müssen reden, also das ist einfach längst überfällig, und wir sind da auf einer Welle, wir beide, und das ist ganz, ganz toll, dass wir uns dazu jetzt hier austauschen. Ja, dann frag.
Sehr schön. Ich habe so viele Fragen, aber wir haben heute wenig Zeit, deshalb werde ich mich auf ein paar Fragen begrenzen. Was mich total interessieren würde und wahrscheinlich ganz viele Hörerinnen und Hörer da draußen, was war eigentlich für dich der entscheidende Moment, an dem du gedacht hast, ich muss was machen, ich will aktiv werden? Gibt es diesen Moment tatsächlich? Wenn ja, würdest du mir darüber so ein bisschen was erzählen?
Ja, da gibt es natürlich ganz viele Momente in verschiedenen Lebenssituationen. Also als Kind habe ich natürlich immer gedacht, ich möchte dazugehören. Und wenn dann so Momente waren, in denen die Leute gesagt haben, wo kommst du her? Und naja, du kennst ja die übliche Antwort. Und dann war ihnen das eben nicht ausreichend, wenn ich sagte, ich komme aus Deutschland. Also das waren immer so Momente, also so permanente Momente, wie Nadelstiche, die ich eigentlich bekommen habe auf der Haut. Fühlt sich ganz doof an, und das wollte ich immer ändern. Es gab aber auch natürlich so wichtige Sachen wie die Morddrohung, die ich mal von einer Neonazi-Band bekommen habe. Die haben ein Lied gesungen, da hieß es, die Kugel ist für dich, Mo Asumang. Also ganz klar, ganz gerade raus. Dieses Lied ging überall in die Nazi-Szene und ist da auch immer noch. Und dann haben die einfach gesungen, ja, die Kugel ist für dich, Mo Asumang. Und wer weiß, ob da einer vor der Tür steht. Also das ist dann immer natürlich noch das komische Gefühl im Hintergrund. Aber na klar, aber auch solche Momente wie George Floyd. Also wir haben alle ja vor dem Fernseher, in den sozialen Medien gesehen, was da passiert ist. Und das lässt mich natürlich auch nicht kalt. Und ganz klar ist das auch so ein Moment, wo ich eben einfach angepiekst wurde, jetzt muss was passieren.
Ja, absolut.
Immer wieder.
Ja, jetzt hast du gerade ein ganz wichtiges Themenfeld angesprochen, und zwar, ja, was macht das eigentlich alles mit deinem Leben und gerade so Morddrohungen? Ich glaube, wenn andere Menschen diese Erfahrung gemacht haben, hätten die vielleicht auch damit reagiert, also hätten die so reagiert und gesagt, ey, sorry, mit dem Themenfeld möchte ich nichts zu tun haben. Ich gehe jetzt nicht noch proaktiv in die Arbeit und in die Gespräche mit denjenigen. Also ich merke das jetzt sozusagen auch selbst nach der Veröffentlichung meines Buches, dass nicht alle Menschen nett sind und nicht alle Menschen gute Absichten haben sozusagen. Und es erreichen mich auch ziemlich ja, heftige Briefe, ne? Also man muss damit umgehen, ja, können. Warum hast du dich trotzdem? Ja klar, natürlich. Also da gibt es schon so einige Menschen, die das schon eher als Störfaktor sehen, dass sich jemand aktiv in dieser Arbeit einsetzt. Warum hast du dich trotzdem dann entschieden, nein, ich schweige dennoch nicht, auch wenn es Leute da draußen gibt, die mich eigentlich gerne zum Schweigen bringen wollen und ich werde jetzt nicht sozusagen dieser Angst nachgeben, sondern ich gehe den Kampf mit sozusagen.
Ja, ich habe ja so eine ganz besondere Art, in diesen Kampf zu gehen. Ich würde es sogar noch nicht mal Kampf nennen, weil Kampf immer voraussetzt, dass man auch gegen etwas ist. Und ich will natürlich in erster Linie für etwas sein, für die Demokratie, für den Dialog. Und ja, deshalb habe ich mir gesagt, es nützt ja nichts, wenn wir immer über die anderen reden. Wir müssen ja auch mit ihnen reden. Und irgendwann dachte ich auch, wie macht man das eigentlich in der Familie? Und in der Familie, um eben Papa, Mama und die Kinder und alle zusammenzuhalten, muss man ja auch irgendwie in der Lage sein zu sprechen. Sonst bleibt man eben nicht zusammen. Und deshalb ist das ganz, ganz klar gewesen, dass der Weg, die Kommunikation mit Leuten zu sprechen, auch wenn sie eine andere Meinung haben als ich. Ja, ja. Also natürlich muss man auch sagen, wenn eben ganz, ganz auch gefährliche Situationen da sind, in diesen Situationen ist es schon so, da muss man dann auch ganz normal reagieren, im Zweifel die Polizei rufen oder wegrennen oder solche Sachen. Aber wenn da all das eben ja noch in relativ normalen Bahnen läuft, was spricht dagegen, mit Andersdenkenden zu sprechen? Was spricht dagegen, mit einem Rassisten zu sprechen? Was spricht dagegen, mit einem Homophoben zu sprechen? Also da ist eigentlich eher die Gesellschaft, die sagt, so mit den Leuten spricht man nicht. Mhm. Ja? Aber das heißt noch längst nicht, dass ich mich daran halten muss. Also ich glaube ganz fest an diese Strukturen, die sich eben über Millionen aufgebaut haben, wie Menschen miteinander kommunizieren, dass das funktioniert, wenn sie kommunizieren. Daran glaube ich ganz fest und deshalb gehe ich eben diesen Weg. Und das glaubst du nicht, aber manchmal macht das sogar richtig Spaß.
Okay, ja, ich habe ja einige Videos von dir angeguckt und man muss sagen, du bist natürlich auch super entspannt und Ruß in dir, ne? Also wie du dann tatsächlich auch mit Dingen umgehst, die dir dann zugeworfen werden. Ich habe mir das Video mit der Demo angeschaut, ne? Ich will das gar nicht wiedergeben, was dir da alles zugeworfen, aber du bist ja ganz cool und locker. Ich glaube, das kann auch nicht jeder, ne? Also das muss man doch einfach sagen, das ist auch eine Gabe.
Ja, das ist aber nicht wirklich nur eine Gabe. Also ich muss sagen, ich habe das einfach learning by doing gemacht. Ich bin wirklich durch die Hölle gegangen, ja. Ich komme wirklich aus der tiefsten Angst, ja. Die tiefste Angst, Verunsicherung. Ich komme aus Gefühlen, wie soll man sagen? Also fast schon Schüchternheit, in der ich also früher lebte. Oder wo ich mir auch manchmal gesagt habe, nee, das darfst du doch nicht sagen. Und ja, ich bin ja nur eine Afrodeutsche so ungefähr. Mhm. Und eben aus diesen Gefühlen heraus, ja, habe ich mich weiterentwickelt, weil ich einfach nicht nachgegeben habe. Weil ich einfach immer wieder Dinge hinterfragt habe und vor allen Dingen auch mich selber hinterfragt habe. Das ist eben ganz wichtig. Natürlich können wir sagen, ach, die doofen Nazis, ja. Und im Endeffekt stellen wir uns aber in diesem Moment natürlich dann auch über sie. Und das habe ich dann irgendwann festgestellt, okay, mache ich dann nicht genau dasselbe, was diese Leute auch mit mir machen, was ich ja eigentlich gar nicht mag? Und so habe ich einfach wirklich von Jahr zu Jahr mich immer weiterentwickelt und immer weiter nachgefragt und bin dann letztendlich, ja, schon relativ cool. Also ich stelle mich auch dahin und spreche mit dem Ku Klux Klan am Waldesrand in der Nacht und diese Methode des in sich Ruhens, auf Augenhöhe sein, in die Neugierde gehen, tatsächlich auch einen anderen Menschen kennenzulernen. Also das funktioniert tatsächlich.
Ja, okay. Also ich
habe da auch einen Verein gegründet, ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Werden wir tatsächlich, auf diese Frage werde ich zuletzt nochmal eingehen. Natürlich interessiert mich, was du jetzt momentan für aktuelle Projekte am Laufen hast und der Verein interessiert mich ganz besonders. Ja, ich hadere manchmal mit mir und tatsächlich solchen Menschen immer auf Augenhöhe zu begegnen, ohne dass das was mit mir macht. Ne? Also ich merke jetzt zum Beispiel die Zuschriften, die mich erreichen. Ich hatte jetzt vor kurzem noch eine nette Dame angeschrieben, die schreibe in meinem Buch beispielsweise über meine Mutter, die schon vor vielen Jahren verstorben ist. Und wir haben mit ihr nur Deutsch, nur Marokkanisch gesprochen, also Berbisch und nicht Deutsch, weil sie einfach kein Deutsch gesprochen hat. Und diese Frau hat im Grunde genommen genau das als Angriffsfläche genommen und mir gesagt, ob ich mich denn nicht dafür schämen würde, dass ich nicht dazu beigetragen habe, dass meine Mutter nicht integriert werden konnte. Also es wird schon ganz bewusst nach gewissen Schwachstellen gesucht.
Unglaublich.
Ich bin da natürlich,
das tut auch weh einfach.
Genau, ne? Also man begegnet dem Ganzen schon souverän, aber ich würde, glaube ich, lügen, wenn ich sagen würde, das macht nichts mit mir.
Na, also ja, das kann ich auch, das kann ich genau auch erwidern. Also mittlerweile macht es jetzt eigentlich fast nichts mehr mit mir. Es ist tatsächlich so. Aber meine ganze Jugend, viele, viele Jahre habe ich einfach wirklich damit verbracht, mich zu verstecken.
Ja, das würde man ja so gar nicht meinen, wenn man nicht so sieht, wenn man nicht erlebt. Ne? Also nicht nur souverän, sondern einfach keine Angst. Ne? Also das ist
ja eine absolute Angsthäsin mal. Ja, und wenn ich daran denke, als ich auf diese Nazi-Demonstration auf dem Alexanderplatz in Berlin gegangen bin, da waren 3000 Neonazis, ja, und ich bin dann in die Richtung gegangen und die Polizisten, die da standen, die haben gedacht, oh, ich glaube, die geht in die falsche Richtung. Und ich habe dann auch angeklopft an den Polizeiwagen und habe gesagt, könnt ihr mir helfen? Und die haben echt nur so seltsam geschaut, weil sie konnten sich das gar nicht vorstellen, dass ich in diese Richtung gehe. Ja, mittlerweile sieht man ja schon auch Leute, die versuchen, da auch mal hinzugehen. Ja, und da tatsächlich war die Angst richtig in meinem Körper. Also ich habe tatsächlich so eine Angst gehabt. Also die Hände waren ganz feucht im Nacken. Der Nacken war ganz, ganz hart und mir war übel.
Ach krass, also aber danach war es
übel, ja.
Ja, aber danach war es wahrscheinlich trotzdem ein befreiendes Gefühl, oder? Zu sagen, okay, und ich gebe dem Ganzen keinen Raum und ich sozusagen, ich zeige Gesicht. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das danach so ein, boah, cool, gut, dass ich das gemacht habe.
Ja, nicht nur danach, sondern auch währenddessen, indem ich dann plötzlich vor den Leuten eben aus dieser Passivität, in der du dich also echt schlecht fühlst, in eine aktive Haltung, in eine fragende Haltung reingegangen bin und dann plötzlich gemerkt habe, da geht was.
Ja.
Oh, die haben ja Reaktionen. Die schauen weg, die schauen auf den Boden oder die fürchten sich vor mir. Da muss ich manchmal echt sogar lachen. Ja, weil ich dachte, das habe ich mir so gar nicht vorgestellt. Und und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass ich da rausgekommen bin. Und das wünsche ich jedem von ganzem Herzen.
Mich würde total interessieren jetzt die Situation Silvester. Silvester 23 in Berlin. Daraus sind wieder ganz tolle Debatten entstanden. Also Politiker, die sich einer tollen Sprache bedienen, natürlich im ironischen Sinne gemeint. Ich bin total interessiert daran, wie du auf diese Situation in Berlin natürlich geblickt hast, aber vor allem auch auf die Debatten, die danach auch ausgehend von bestimmten Politikern geführt wurden.
Mhm. Die Grundfrage ist wahrscheinlich, mit wem spricht man überhaupt? Ja, und ich habe ja mit allen möglichen Leuten bisher gesprochen und habe schon auch festgestellt, es gibt einfach Berufsrassisten, die hauen immer wieder dasselbe raus. Die wollen uns aus dem Gleichgewicht bringen als Gesellschaft und da stechen sie einfach einen Stachel rein und den muss man dann wieder rausziehen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich bei bestimmten Berufsrassisten hilft, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und wenn, also angenommen, da sitzt dann so jemand in so einer Talkshow, kann ja dann auch vorkommen, dann muss man zumindest immer jemanden auf die Seite stellen, der oder die Fakten im Hintergrund erklärt. Also wie sie auch hetzen, wie sie welche Sprache sie benutzen. Das wissen die ModeratorInnen oft gar nicht und sind dann auch nicht geschult genug. Aber da dann einfach zu sagen, wenn ich mir dann schon so eine Nase da reinsetze in die Show, dann brauche ich auf jeden Fall zur gleichen Zeit auch jemanden, der das dekodiert. Ja,
ja.
Das ist ganz, ganz wichtig. Und ansonsten bin ich der Meinung, wenn Menschen über diese Dinge sprechen, die da eben in der Silvesternacht passiert sind, dann spricht man mit ihnen einfach auf Augenhöhe, 1:1. Und dabei ist eben wichtig, dass man, glaube ich, für diese Menschen mehr in die Fragestellung geht, als jetzt zu denken, dass man am Ende so eines Gesprächs vielleicht ja besser dasteht und sich auf die Schulter klopft und sagt, dem habe ich es aber gegeben, weil das ist dann zwar für den Moment ganz interessant, aber unsere Gesellschaft, dir selber, der anderen Person bringt das gar nichts. Das habe ich schon alles durch, ja.
Ja, absolut. Ich habe so immer das Gefühl, wenn man sich irgendwie selbst als ja, Betroffene sieht, dann fehlt einem tatsächlich manchmal die gesunde Distanz. Das kann passieren, ne? Weil das überkommt einen trotzdem. Also ich bin jetzt selbst auch Mutter von 3 Kindern. Ich habe einen Sohn, der ist 19, der wird jetzt 20 und was der alles so im Alltag erlebt, das ist unglaublich. Und wenn es dann um jugendliche Kriminelle mit Migrationshintergrund geht, obwohl sie deutsch sind oder nach dem Nachnamen die ganze Zeit gefragt wird und so
nach ganz dem Vornamen
gezielt,
auch,
nach dem
ne?
Vornamen, ja, nach dem ja. Vornamen genau gefragt wird und ganz gezielt ja, Spaltung und Hetze seitens der Politik erfolgt, dann ist das etwas, was mich auch wirklich sauer macht.
Und das macht mich auch sauer.
Ja, und das, was du gerade angesprochen hast, ist ein super wichtiger Aspekt. Gerade die Talkshows. Und ich frage mich, okay, man kann sich überlegen, ob man einem Friedrich Merz, der war ja jetzt bei Lanz, Raum gibt, seine super Theorien zu verstreuen. Aber da muss natürlich jemand mit da sitzen, der das Ganze auch gewissermaßen entkräften kann. Ne? Also da bin ich total bei dir. Ah, jetzt haben wir ganz viel über allgemeine Situationen, spezielle Situationen hier gesprochen. Was mich total interessiert und wahrscheinlich auch ganz viele da draußen ist, woran arbeitest du momentan? Erzähl das ein bisschen über deine Arbeit. Was sind aktuelle Projekte? Auf was können wir uns noch freuen?
Naja, ich habe ja die Dreisat-Reihe gemacht, Moasumang und die Gedanken der Rechten, Moasumang und die Welt der Querdenker, Moasumang und der Streit ums queere Leben. Und die sind aktuell in der Mediathek bei Dreisat zu sehen. Die sind auch wirklich ganz kurzweilig, so 30, 35 Minuten tauche ich in das Thema ein und spreche dort eben mit Andersdenkenden. Also das ist schon mal ein ganz schön dickes Ding, was ich da gemacht habe. Und ich muss sagen, ich bin echt ganz schön erschöpft von der Zeit. Also
das
die
kann
Produktion,
ich mir vorstellen.
Unglaublich, da Leute zu finden und dann eben gleich so viele. Weißt du, in dem Aria-Film habe ich natürlich auch meine Protagonisten gehabt, aber das war eben ZDF, das kleine Fernsehspiel. Das hat irgendwie insgesamt fast 4 Jahre gedauert. Und so in 1,5 Jahren eben mal 6 Filme so aus dem FF rauszuschleudern, ist ja ganz schön Wahnsinn.
Absolut.
Ja, ich muss mich auch ein bisschen erholen. Aber so ganz erhole ich mich dann natürlich auch nicht, weil ich habe parallel dazu, habe ich ja meinen Verein gegründet. Ja,
da musst du uns drüber erzählen. Was macht dein Verein genau?
Ja, da muss ich nochmal ganz kurz ausholen, weil ich war mal in Hongkong. Ja, und da war ich in einer jüdischen Schule und die Direktorin sagt, ach, dein Vortrag toll, ja, hat dir mega gefallen. Und dann fragte sie mich so, wie machst du das denn eigentlich mit deinen Vorträgen? Und meine Antwort war, ja, durch die Gegend, wo die Leute Bedarf haben, da fahre ich hin und spreche mit den Leuten über Rassismus, ja, und über Dialog. Und dann sagt sie, nee, das musst du auf größere Beine stellen. Darüber hatte ich nie vorher nachgedacht und daraus ist der Verein jetzt entstanden. Also 2019 war ich da in Hongkong, jetzt haben wir 2022 und der Verein steht und wir sind jetzt kurz davor, also wirklich auch richtig rauszugehen, zu starten. Brauchen jetzt noch ein paar Fördergelder, das müssen wir noch organisieren und ja, dann geht's los. Dann wollen wir DialogbotschafterInnen ausbilden.
Ja.
Das ist ein eintägiger Workshop und weil die Leute immer gefragt haben oder gesagt haben, ja toll, dass du da vor den Rassisten so ruhig stehst und überhaupt nicht aus dem Gleichgewicht gerätst, aber wie kann ich das denn, ja? Haben wir eben gesagt, okay, dazu braucht es natürlich mehr als nur den Film zu zeigen. Da kann man quasi in die nächste Ebene gehen, wo man bei einem eintägigen Workshop als Dialogbotschafterin teilnimmt und dann eben auch wirklich richtige Übungen macht. Ja,
ja.
Weil es nützt ja nichts zu sagen, ja, dann hab mal keine Angst. Okay, Workshop zu Ende? Nein.
Ja,
da musst du erstmal üben, da reinzukommen, um überhaupt erstmal festzustellen, wo sitzt denn meine Angst? Warum will ich denn mit den Leuten nicht reden? Also es gibt ganz, ganz viele Fragen, die ganz tief unten drunter noch liegen, die eben durch diese Übungen ganz nah an die Menschen rankommt. Und also wir haben ja Pilotübungen schon gemacht, Pilotworkshops, und die waren echt mega, mega begeistert. Und das Ganze, also diese Dialogbotschafter-Workshops, die wollen wir in die Breite tragen. Also Frank Labitzke, der ist auch ein Trainer, ein Coach, der das schon seit 30 Jahren macht, also Leute zusammenzubringen, auch zu coachen. Und ich, wir könnten das natürlich jetzt alleine machen, aber wir haben uns gesagt, wir wollen das Ganze in die Breite tragen. Das heißt also, wir bilden diese Dialogtrainer aus, die dann diese Workshops auch halten können. Also da sind dann einfach ein paar mehr Leute unterwegs als Frank und ich, sondern wie auch immer sie dann heißen. Und sie sollen halt im Team, also im Tandem unterwegs. Das ist eine Person, die einfach ja aus der Demokratiearbeit kommt, und eine Person, die eben Migrationsgeschichte hat, einen jüdischen, einen muslimischen Background hat, vielleicht Homofeindlichkeit erlebt hat. Und die als Tandem sind dann unterwegs und geben eben diese Dialogbotschafter in Workshops. Und das wollen wir in jeder deutschen Stadt etablieren. Weil, hey, das genau, was du sagst, Jalla, hey, wir müssen reden. Ja, aber dann wie? Genau. Und das Wie,
Absolut.
das kommt dann eben durch unser MoLab. Ja.
Ja, ich hatte das tatsächlich gelesen auf deiner Homepage und fand das ein wirklich wichtiges Projekt, ne? Und habe mich auch
Ja.
gefragt, okay, das müssen wir schnell verbreiten. Das muss auch
Toll.
gerade dahin, wo, ja, wo die Arbeit auch tatsächlich gebraucht wird, an Schulen, aber auch ne, andere
Ja.
Multiplikatoren. Stadtverwaltungen, ich bin ja jetzt auch schon 17 Jahre im öffentlichen Dienst und innerhalb der Verwaltungsstrukturen ist ganz, ganz viel zu tun, gerade wenn es um das Thema Haltung geht.
Ich
Das hat
komme
Frau,
vorbei.
ja, unbedingt, das machen wir definitiv. Man kann, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, über deine Homepage dich kontaktieren, hatte ich gesehen,
Ja, entweder.
www.mo-asomang.de oder gibt es
Nee,
noch eine andere Möglichkeit?
genau, also mo-asumang.com
.com,
oder über den Verein, da geht auch. Das wäre dann mo-lab, also lab.org. Genau.
Okay, perfekt, alles klar, wunderbar. Ich hoffe, dass wir das alles so weit streuen wie möglich, dass wir in Zukunft natürlich auch nochmal die Möglichkeit haben, noch enger miteinander zusammenzuarbeiten. Ich bedanke
Ja.
mich total für deine Zeit. Ich weiß, dass du diese Zeit genommen hast, obwohl du wenig davon hast. Deshalb bin ich dir ganz, ganz dankbar
Ich
für
bin sehr
diesen tollen
dankbar.
Podcast und ja, die Möglichkeit, mich mit dir auszutauschen.
Ich freue mich wahnsinnig, dass wir das jetzt hier zusammen gemacht haben, und danke dir sehr. Und ich hoffe, dass wir demnächst erst mal ein Käffchen zusammen trinken und dann uns vielleicht überlegen, was wir gemeinsam noch rocken können.
Das klingt wunderbar. Ich danke
Ja?
dir, Mo. Bis bald.
So, bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war die erste Folge des Podcasts Yalla Deutschland, wir müssen reden mit Suat Lamourbal und Mo Asumang. Das gleichnamige Buch könnt ihr in allen Buchhandlungen sowie auf dietz-verlag.de bestellen. Die nächste Folge senden wir nächsten Freitag. Abonniert gerne unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen.